wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf mein Sportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi. Hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baria und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten René
Steinhuber.
Yes, baby. Er ist wieder da. Zur Abwechslung mal wieder. Genau. Gut erholt aus den Bergen.
Ja, österreichischen Alpen.
Genau, den österreichischen Alpen im österreichischen Tiefland wieder angekommen, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, Tiefland, ja, aber ich lebe so auf 300 Metern Seehöhe aktuell, ja, und vorher so auf knapp 1000, ja.
Alles klar. Wir freuen uns auf jeden Fall, liebe Tifosi, wieder da zu sein. Wir hatten jetzt eine kleine schöpferische Urlaubspause, aber es hat sich nun mal auch sehr gut angeboten. Dadurch, dass wir jetzt Länderspielpause haben, haben wir uns gedacht, machen wir für euch eine kleine Spieltagsanalyse, wo wir, ja klar, wir sagen es jetzt wieder durchreiten wollen, ob wir es einhalten, ist die andere Sache, aber das ist auf jeden Fall mal der Plan. Wie wir den umgesetzt bekommen, René, werden wir dann sehen. Und dann wollten wir für euch auch noch auf den Mercato eingehen, eine kleine Saisonprognose machen. Wo landet welches Team? Welches Team? Ja, ist deutsch richtig. Wo landet welches Team und wie war der Mercato der jeweiligen Mannschaft? Darauf werden wir eingehen. Wir haben auch zahlreiche externe Berater der jeweiligen Vereine befragt und Audioaufnahmen von ihnen zugeschickt bekommen. Auch darauf könnt ihr gefasst sein. Und ja, René, ich übergebe die Führung an dich, werter Kollege.
Ja, bisschen zu der ganzen Erklärung noch. Weil wir jetzt so eine Menge Informationen und ja, Stuff haben für eure Gehirnwindungen, wäre der Plan, wenn es zeitlich komplett eskaliert, dass wir den Podcast splitten und die Spieltaganalyse jetzt mal zuerst machen, schauen wir mal, ob wir da mit einer Stunde oder so durchkommen und dann die Transferprognose und die Transfers und die Prognose für die Mannschaft danach noch abdrehen und dass der eine Podcast am Freitag online kommt und der andere vielleicht dann montags, weil ja, wir labern relativ viel, diesmal haben wir sogar zwei Spieltage zu besprechen. Das könnte dann schon sein, dass das dann insgesamt mit 4 Stunden etwas zu viel wird und wir wollen ja nicht, dass ihr danach in der psychiatrischen Klinik landet wegen zu vielen Einflüssen, Fußballeinflüssen auf euer Gehirn.
Das ja, hast du sehr schön zusammengefasst.
Wollen wir starten mit der Spieltaganalyse und zwar starten wir dieses Mal mit dem AC Mailand. Oh, eine sehr durchwachsene erste Phase der Saison am ersten Spieltag in Udine mit 1:0 verloren, dann zu Hause gegen Brescia mit 1:0 gewonnen. Ich durfte mich selbst von der Glanzleistung am ersten Spieltag im Stadion überzeugen, denn mein Domizil in den österreichischen Alpen lag nur 2,5 Stunden von Udine weg. Und da ich bislang nur das alte Stadion von Udine gekannt hatte, vor 15 Jahren war ich da mal im Stadion, habe ich mir gedacht, da knall ich runter alleine und ziehe mir das Ganze rein. Und so ein bisschen für die Eindrücke für euch, ich habe mich ja gefreut wie ein kleines Kind, als ich gesehen habe, dass mein Ticket tatsächlich für die erste Reihe reicht. Ich bin dann fußfrei gesessen und auch beim Aufwärmen gestanden, habe mir gedacht, Alter, ich habe im Lotto gewonnen, da kaufst ein Ticket über Viagogo wieder mal, nicht mal teuer, nur 10% Aufschlag, also das war echt okay dieses Mal.
Ja, ja.
Und dann beginnt das Spiel und ich denke mal, da ist jetzt aber nicht tatsächlich eine Plexiglasscheibe oberhalb der Bande mit 40 Zentimetern.
Und dann habe ich gedacht,
okay, fuck, Alter, ich sehe da nicht drüber.
Jetzt nee,
habe ich die 90 Minuten durch eine Plexiglasscheibe das Spiel verfolgt.
Nee.
Und das Angenehmste war das, da dürfte vor kurzem mal ein Konzert oder so gewesen sein, da waren noch so erst so Kleber drauf und so Streifen und Plakate. Ich habe die dann versucht, ein bisschen runterzukratzen und so. Das Ganze war aber noch nicht der Höhepunkt, denn als ich angekommen bin in den österreichischen Bergen, hat es da ungefähr 20 Grad und es hat geregnet. Ich bin dann angekommen in Udine, es hatte 35 Grad und brütende Hitze.
Ach du Scheiße.
Keiner mehr, der ausgestiegen ist aus dem Auto, trug ein T-Shirt. Und ich mir gedacht, ja, ich bin Brillenträger und habe auch eine optische Sonnenbrille. Und habe mir gedacht, okay, zwei Brillen kann ich nicht mitnehmen ins Stadion. Und habe gedacht, das ist so ein Pech, kann ich jetzt nicht haben, dass ich genau auf der Sonnenseite sitze und lasse die Sonnenbrille drin. Ja, mein Glück, wollte an diesem Tag auch nicht abreißen. Ich saß dann 90 Minuten in der prallen Sonne und zusätzlich ohne Sonnenbrille. Boah. Bei gefühlt 50 Grad im Stadion. Dann auch ein relativ mäßiges Spiel, also es war eine durchwachsene Vorstellung für mich, so im großen
Umfeld. Also mit mäßigem Spiel hast du dich noch sehr elegant ausgedrückt, würde ich mal sagen.
Ja, Milan hat es geschafft, im ersten Spiel keinen einzigen Torschuss abzugeben. Das war soweit dann auch Spitzenwert, ja. Muss auch von Spitzenwerten sprechen, wenn man es verdient hat. Milan hat es da tatsächlich verdient. Ja. Um es in der Expertise auszudrücken, die Abläufe funktionieren noch nicht allzu gut. Gianpaolo hat dann reagiert und hat auch gesagt, Biontech und Susu, da seine Protagonisten funktionieren in seinem typischen 4-3-1-2 weniger gut, da Susu eher über die halbrechte Seite kommen soll und Biontech dann in der Zentrale. Er muss quasi aus dem Spielermaterial die perfekte Formation bilden und nicht sie in seine Schablone reindrücken, was mir prinzipiell ganz gut gefallen hat, diese Aussage. Und gegen Brescia hat es dann auch schon deutlich besser funktioniert, vor allem in der ersten Halbzeit gute Passstaffetten und sehr gute Passgenauigkeit. Ja, das ist mein Eindruck mal zu den Spielen. Sascha, wie war dein Eindruck zu Milan in den ersten beiden Spieltagen?
Also das erste Spiel gegen Udine hat mich echt dermaßen abgefuckt, dass ich wirklich die Lust auf die ganze Saison schon verloren hatte. Und ich habe das mit meinem besten Freund auch zusammen geguckt. Der ist dann schon nach 10 Minuten eingeschlafen, so, ne? Und jedes Mal, wenn er so ein Auge geöffnet hat, war der sofort wieder weg, weil das Spiel echt total einschläfernd war. Und wie du selber gesagt hast, wir hatten nicht einen Torschuss. Und ich habe eigentlich gedacht, wir spielen gegen den Abstieg, weil Udine jetzt auch nicht gerade höhere Ambitionen hat, wie gegen den Abstieg zu spielen. Und also die haben mir wesentlich besser gefallen wie wir. Ne? Das war schon sehr ernüchternd, dieses Spiel. Im zweiten Spiel gegen Brescia, muss ich sagen. Und ich schätze Brescia stark ein, die Saison. Ich glaube, die werden, klar, sie werden vielleicht gegen den Abstieg spielen, aber ich glaube, es wird ihnen auf jeden Fall gelingen, nachher im oberen Mittelfeld zu landen. Also das ist jetzt mein Gedanken zu Brescia, ich glaube, die sind stärker als viele denken. Allein, dass sie in Cagliari gewonnen haben, hat mich schon sehr beeindruckt und überrascht, weil ich Cagliari eigentlich auch sehr stark einschätze. Ja. Ja, hast du dich wahrscheinlich auch gewundert, ne?
Ähnlich, für mich war Cagliari auch sehr, sehr stark einzuschätzen und hat mich extrem gewundert, dass der Brescia gewinnen kann. Ja,
ja, genau. Und als die jetzt San Siro gekommen sind, habe ich gedacht, oh, also gefährlicher Gegner, unterschätzt man gerne, ist halt ein Aufsteiger. Zum Glück haben wir die nicht unterschätzt. Ich denke mal, da war das Spiel gegen Udine auch so ein kleiner Vorwarner, würde ich mal sagen. Und ich teile auf jeden Fall die Meinung von Gianpaolo. Du musst halt, wenn du ein guter Trainer bist, einfach gucken, was für ein Spielermaterial habe ich. Und dann musst du das System einfach anpassen an die Spieler, ne? Was jetzt einfach, da müssen wir leider auch zugeben, was halt nun mal absolut kontraproduktiv war, dass wir die ganze Vorbereitung auf ein 4-4-2 hingearbeitet haben oder 4-3-1-2, wie auch immer, arbeiten wir die ganze Vorbereitung hin, werfen es nach dem ersten Spieltag schon komplett über den Haufen und müssen uns jetzt an ein neues System gewöhnen, wo wir auch wieder Zeit brauchen. Ist keine ideale Ausgangssituation und daher sehe ich das schon kritisch. Also da hätte Gianpaolo vielleicht auch ein bisschen früher checken können, okay, das funktioniert nicht. Aber klar, ja. Also es ist Diskussionsstoff auf jeden Fall da bezüglich der Taktik und alles und dass er da versucht hat, aus Susu einen Spielmacher zu machen und ja. Ja. Piontek ist halt auch komplett tot gewesen. Ne? Der ist ja, seitdem Gianpaolo da ist, ist Piontek ein ein unsichtbarer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, der Typ ist unsichtbar, du siehst ihn nicht, der ist nicht da.
Das ist der Fluch der Neun.
Ja, kann der Fluch der Neun sein, aber ich weiß nicht, also...
Vielleicht zu Gianpaolo kann man dann schon sagen, er hat es dann auch erwähnt, er hat den großen Teil der Vorbereitung viele Spieler nicht zur Verfügung gehabt und hat sie dann eben auch nicht testen können in dieser Formation, weil viele dann noch im Urlaub waren beim Afrika-Cup, Benacer, Leao ist später gekommen, da waren doch einige Kandidaten, auch Paquetá ist später dazugekommen und so war es dann auch für ihn jetzt nicht optimal, dann quasi seine gewohnte Formation spielen lassen zu können, aber man merkt da schon die Ansätze, dass er da versucht, das Optimum herauszuholen. Aber ich denke, wir haben es im Großen und Ganzen für den ersten und zweiten Spieltag nicht schlecht zusammengefasst. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, da wir ja tatsächlich versuchen, heute schnell weiterzureiten, wir hüpfen zum nächsten Giganten der ersten beiden Spieltage, und zwar der AS Rom hat es tatsächlich geschafft, in den ersten beiden Spieltagen 2 Punkte zu holen. 3:3 gegen Genua und 1:1 im Derby gegen Lazio Rom, wobei man sagen muss, im Römer Derby gab es insgesamt 6 Aluminiumtreffer und
ja, das war krass.
Gingen 4 auf die Hütte der Roma, also sie waren da sehr, sehr gut bedient, der AS Rom mit dem Unentschieden. Und wenn man das Ganze jetzt sieht, auch mit dem 3:3 gegen Genua, fühle ich mich dann doch wieder bestätigt, wie wir beide das schon besprochen haben. Hinten wird es eher Pfui werden in der heurigen Saison und vorne Hui. Vorne sind sie gut aufgestellt und auch mit dem Traumtor, hat sich aber vor einer 2 Stunden, habe ich gelesen, auch jetzt im Nationalteam schon wieder verletzt. Sehr, sehr verletzungsanfälliger Spieler.
Wer hat sich verletzt? Wer?
Günder.
Oh nee, schon wieder? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, er war erst vor 2 Stunden die Meldung.
Oh, das gibt's doch gar nicht.
Im ersten Spieltag auch, ja, Dzeko hat sich ja doch für die Roma entschieden, mit einer satten Gehaltserhöhung und ja, auch mit einem herrlichen Tor. Und jetzt haben sie auch noch Mkhitaryan dazu bekommen. Also ich denke, vorne hat die Roma tatsächlich Qualität, da hinten ist es einfach schwacher. Da Fazio und Juan im ersten Ligaspiel, also wow. Also ja. Das ist grob fahrlässig, also es war auch im zweiten Spiel nicht viel besser. Da kann einem Fonseca schon leid tun, auch mit dem Material, was er dort defensiv zur Verfügung hat. Mancini scheinbar ist jetzt auch nicht die Waffe, auch ein wenig erwartet von uns, weil er in den entscheidenden Spielen bei Bergamo nicht gespielt hat. Ja, die Roma durchaus durchwachsen, mit einer Menge Potenzial, aber das muss sich halt erst finden. Ja, wie siehst du die Roma jetzt in den ersten beiden Spieltagen?
Also ganz ehrlich, ich finde, sie hatten auch 2 sehr schwierige Gegner. Also ich bin gespannt auf den FC Genua unter Andrea Zoli. Wir beide wissen, dass er bei Empoli schon sehr attraktiven Fußball gespielt hat, als Trainer auch meiner Meinung nach einen Schritt nach vorne gemacht hat bei seiner zweiten Amtszeit beim FC Empoli, bisschen kompakter aufgetreten. Genua hat sich in der Vorbereitung schon sehr gut verkauft. Die haben da schon ein paar Achtungserfolge gegen internationale angesehene Clubs wie Bordeaux beispielsweise. Lyon? Oder was Lyon? Ich bin mir nicht sicher, aber waren auf jeden Fall 2-3 Teams dabei, die sie geschlagen haben oder wo sie sich gut verkauft haben.
Bordeaux haben sie geschlagen, ja, da hast du recht.
War es Bordeaux, genau. Ja. Und das ist ein Team, das ist schwer zu spielen. Das ist definitiv schwer zu spielen. Da werden sich noch andere schwer tun. Und Lazio schätze ich halt auch extrem stark ein dieses Jahr. Aber da reden wir ja eh später nochmal drüber. Ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Meiner Meinung nach haben sie 2 sehr schwere Gegner gehabt. Natürlich mit Fonseca auch einem Trainer, der eine komplett neue Spielphilosophie hat, der sehr offensiv spielen lässt. Und dann hast du so einen Baumstamm wie ein Fazio hinten drin, der halt mit der Spielweise gar nicht klarkommt, so, ne. Ich fand, Mancini hat sich wenigstens noch gegen Lazio ganz gut verkauft, hat den Großteil seiner 2 Kämpfe gewonnen, hat 5 Bälle wieder erobert gehabt und, hat jetzt keine schlechte Figur gemacht. Ich bin gespannt, wie die Defensive aussieht, wenn ein Smalling dazu stößt. Ich finde, ja, wacht mal ab. Also ich schätze einen Smalling immer noch stärker ein wie ein Fazio, der kann von seinen Fähigkeiten besser ins Spielsystem passen von Fonseca wie dieser Baumstamm aus Argentinien.
Und also ich habe das größte Fail-Video in meinem ganzen Leben. Ich habe schon viele Fail-Videos gesehen, habe ich diese Woche von Chris Smalling zugespielt bekommen, von einem Freund von mir. Das dauert insgesamt 10 Minuten. Und ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Also es war Wahnsinn. Also du glaubst nicht, dass der Typ hauptberuflich Fußball spielt.
Ja, aber gut, Digga, ja. Guck mal, es gibt auch von Lukaku Fail-Videos und der Typ ist trotzdem ein geiler Stürmer. Das kannst. Jeder Fußballer hat Fails, die du wunderschön zusammenschneiden kannst. Und
na, Smalling hat mehr als normale Spieler.
Ja gut, lassen wir mal offen, aber meiner Meinung nach glaube ich, dass Smalling die Defensive, vor allem das besser zu dem Spielsystem von Fonseca passt wie Fazio. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und wie gesagt, zwei sehr schwere Gegner am Anfang, das muss ich auch noch alles einspielen. Und ja, zum Mercato gehen wir eh später ein, deswegen will ich da jetzt auch kein Wort drüber verlieren. Aber ich finde, wir sollten noch ein bisschen abwarten, Fonseca auch noch ein bisschen Zeit geben und gucken, wie die... Genau, und dann einfach gucken, wie die Roma sich gegen vermeintlich kleinere Gegner schlägt, weil also Genua und Lazio schätze ich wirklich schwer ein diese Saison. Da hätten wirklich auch andere eventuell eine schlechte Figur gemacht und es ist halt ein bisschen früh, das jetzt schon, klar, weiß ich nicht.
Aber zu Hause Genua zu schlagen, sollte für die Roma doch möglich sein.
Die unterschätzt man aber auch gerne. Die haben letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt. Das ist so eine kleine Wundertüte für viele. Ne? Also, keine Ahnung, wenn du da als Spieler auf den Platz gehst, denkst du, Genua, jo, die sind nix, die letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt, was wollen die denn? Und dann auf einmal spielen die da Zauberfußball. Und ja, da guckst du dich erstmal um. Das ist auch oft, da musst du mit deinem eigenen Schweinehund kämpfen, wenn du auf den Platz gehst. Und da wirklich die Konzentration oben halten, ne? Weißt du, ich glaube, es werden sich noch einige schwer tun mit Genua, auch von den Top-Mannschaften.
Gut möglich. Ja, dann denke ich mir, da wir auch Lazio schon gerade angesprochen haben, für mich vielleicht auch die überragende Mannschaft bislang oder eine der überragenden Mannschaften für mich bislang Lazio Rom. Besonders beeindruckend für mich war das im ersten Spieltag das 0-3 gegen Sampdoria, wo du normalerweise glaubst, auswärts gegen Sampdoria. Vor allem auswärts könnte es unangenehm werden. Lazio hätte das Spiel ja mit 6-0 auch gewinnen können. Alleine Immobile hatte da Chancen auf 5 Treffer. Es war die Spielanlage für mich perfekt wieder zu sehen von Simone Inzaghi. Kompaktes Umschaltspiel dann über die drei richtig gefährlichen Leute vorne mit Correa, mit Immobile, mit Luis Alberto. Sie haben da wirklich auch im Derby dann, haben sie mir nach vorne hin richtig, richtig gut gefallen. Hatten dann im Derby unter anderem natürlich auch ein bisschen Glück, auch die Roma hat die Stangen getroffen, aber ich fand, für mich war Lazio die gefährlichere Mannschaft, die bessere Mannschaft, die kompaktere Mannschaft. Auch im Umschaltspiel haben sie mir besser gefallen. Klar, eben angesprochen, weil es bei der Roma auch noch nicht so gut funktionieren kann mit dem neuen Trainer. Ja. Für mich Lazio ein sehr, sehr heißer Kandidat, sehr, sehr weit vorne mitspielen zu können, schätze ich auch heuer. Bislang und bestätigen auch die ersten zwei Spieltage stärker ein als die Roma vielleicht sogar. Ja, wie hast du Lazio zum Beispiel auch in einem Spiel haben wir schon angesprochen, aber so ein bisschen auf dem Schirm?
Überragend, überragend. Also ich habe auch die bei 90 Plus die Saisonvorprognose geschrieben und die ganzen Transfers analysiert und alles und ja, also weißt du, die machen da im Hintergrund so gute Arbeit. Die sind ja nie so richtig im Fokus, wenn es um die Champions League geht und alles.
Genau.
Aber also alleine, dass sie den Lazzari da haben, ne? Also da haben die jetzt konnte Simone Inzaghi auf jeden Fall nach vorne noch mal mehr Akzente setzen. Sehr kluger Transfer. Das mit Johnny, da gab es ja jetzt Probleme. Ne? Genau. Ist es noch durchgegangen?
Ja, ist durchgegangen. Ja, da hat es Probleme mit der FIFA gegeben beim Transfer. Das hatten wir beide schon besprochen, aber es ist dann zum Glück noch durchgegangen.
Ja. Okay, okay. Ja, das. Ich glaube, da werden sich auch noch einige nach dem umschauen, wenn der dann über die linke Seite kommt. Die sind eingespielt, ja. Die sind eingespielt, haben den Kader ordentlich verstärkt, spielen den Fußball, den sie spielen können. Und wenn Lazio einen guten Tag hat, dann können die jeden wegvögeln. Ne? Das haben wir letztes Jahr schon gesehen in der Coppa, was die mit Juve da angestellt haben. Da konnte Juve nicht mal atmen. Und oder Atalanta.
Nein, einfach. Bergamo war es mit 3-0 gegen Juve. Aber auch Lazio war eine der Mannschaften, die mal vor.
Ja, ja, ich meinte nicht, dass die...
Inzaghi schon auswärts gewonnen haben. Weil,
ich meinte nicht, dass die Juve rausgeschmissen haben, aber falls du das Spiel gesehen hast, ich glaube, die haben bis zur 70. Juve kein bisschen atmen lassen und dann hat Juve ein Tor gemacht nach dem Konter und dann war die Moral so ein bisschen gebrochen. Aber die, wie gesagt, also die sind eingespielt, wenn alles nach Plan läuft, so wie Inzaghi sich das vorstellt, wenn er das Spielermaterial hat, was er benötigt, dann kann Lazio sehr, sehr gefährlich werden. Und dieser Correa, Alter, der war ja schon, der hat ja in der Vorbereitung fast in jedem Spiel ein Tor gemacht. Kein und er scheint sich das jetzt auch für die neue Saison vorgenommen zu haben, dass er seine Effizienz erhöht, obwohl er schon stark war letzte Saison. Also ich glaube, da kommt, Lazio kann sehr gefährlich werden. Also die ersten beiden Spieltage machen Lust auf mehr und du hast selber gesagt, Sampdoria auswärts 3-0 auseinanderzuholen und gegen die Roma zwar nur 1-1 zu spielen, aber so einen Chancenplus zu haben mit den Aluminium-Treffern. Also mir hat's gut gefallen, was Lazio da gezeigt hat, ja.
Mir auch. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten interessanten Verein und unter anderem natürlich müssen wir sprechen über den heurigen Champions League-Teilnehmer Atalanta Bergamo. Im ersten Spiel schon 2-0 gegen Spal Ferrara zurückgelegen, konnten das Spiel dann noch auf 2-3 drehen, nachdem der überragende Muriel dann einen Doppelpack erzielt hat.
Ja.
Verloren aber dann am nächsten Spieltag wieder mit 2-3 gegen Torino, haben jetzt schon 5 Saison-Gegentore erhalten in den ersten beiden Spielen, scheinen defensiv nicht gefestigt zu sein, obwohl sie natürlich mit denselben Trainer ans Werk gehen, mit derselben Formation. Man hätte glauben können, dass die Abläufe da gut funktionieren. Mir gefällt Bergamo defensiv nicht gut. Vorne haben sie immense Waffen, die wir auch voriges Jahr natürlich schon mehrmals besprochen haben, haben auch zusätzlich mit Muriel noch eine gewaltige Waffe dazu bekommen, der aber für mich auch ein Spieler ist, der immer anfangs bei seinen Vereinen sehr, sehr gut trifft. Das hat er überall gemacht. Mhm. Es war auch bei Florenzo, es war bei Sevilla so und dann der zweiten Saisonhälfte fällt er dann ab. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Knacksbim. Ich würde es ihm vergönnen, wenn er das mal eine ganze Saison halten kann. Mhm. Defensiv sicher ein bisschen die Baustelle bei Bergamo. Sie haben jetzt mit Mancini zwar nicht den Star verloren, wir haben es auch angesprochen, in den entscheidenden Spielen hat er dann auch nicht gespielt, haben Kier dazu gewonnen, aber ja, defensiv gefällt mir das Ganze noch nicht so gut. Offensiv schon. Wie siehst du Bergamo bislang in den ersten beiden Spielen?
Ja, ähnlich wie du, sehr wackelig. Also nach vorne immer noch eine Wucht. Ich meine, jetzt haben sie in 2 Spielen 5 Tore gemacht. Das ist natürlich wieder überzeugend. Mhm. Aber sie scheinen jetzt mal nicht so das Quäntchen Glück nach vorne zu haben. Wobei man gegen den Toro auch sagen muss, der Toro ist sehr stark aufgestellt. Also da war ich schon überrascht, dass die in Bergamo 3 Tore machen und die 3 Punkte entführen. Kein leichter Gegner, sehr starke Defensive, da brichst du halt nicht so einfach durch. Trotzdem hat Atalanta es geschafft, 2 Buden zu machen. Aber wie du selber sagst, solange man defensiv sich nicht besser aufstellen kann, ist es schwierig. Aber Gasperinis System war auch letzte Saison so. Man hat letzte Saison auch immer wieder ein Gegentor kassiert, weil die Spielweise nun mal sehr riskant ist. Dem ist man sich auch bewusst bei Ladea, aber man hält weiter an diesem Powerfußball fest und ich kann mir halt schon vorstellen, dass Atalanta wieder zurück in die Spur finden wird. Der Toro ist einfach ein sehr starker Gegner auch und da gehe ich auch davon aus, dass sich da noch einige schwer tun werden mit dem FC Turin und
absolut. Ja. Also würde auch sagen, wir können auch kurz den Toro reinpacken. Ich meine, der mit 6 Punkte nach 2 Spieltagen.
Ja.
Ich finde so jetzt zum Beispiel kadertechnisch Torino gar nicht so weit weg von Bergamo. Also vor allem defensiv mit Izzo und mit Nkolo und mit Bonifazi. Also richtig starke Defensive für mich. Auch vorne gefährlich. Sasa funktioniert mit Belotti. Ja, also für mich Torino könnte heuer auch ein wenig so die Überraschungsmannschaft vielleicht werden.
Aber auch Berenguer. Berenguer war ja überragend gegen Atalanta und du hast ja jetzt auch noch Simone Verdi, den sie sich
absolut
von Neapel ausgeliehen haben. Ja. Dann haben sie Laxalt geholt, der perfekt für das System ist. Das sind sehr kluge Transfers, das sind nicht die großen Namen, aber wenn die Kenner in der Szene, die wissen, dass der Toro so kluge Transfers gemacht hat.
Absolut, also, und man muss auch sagen, sie haben jetzt keine Doppelbelastung, sie sind leider aus der Euroleague ausgeschieden, das war natürlich schon bitter für uns Italien-Fans, aber mit Torino ist auf jeden Fall auch zu rechnen.
Ja,
ich würde sagen, wir hüpfen weiter, und zwar machen wir da so die Kombination zuerst SSC Neapel und dann springen wir drüber zu Juve, denn die haben ja dann auch gegeneinander gespielt. Also der SSC Neapel hat es geschafft, in den ersten beiden Spieltagen nochmal Bergamo zu übertreffen, und zwar bekamen sie 7 Gegentreffer in den ersten beiden Spieltagen.
Ja.
Oh, holy moly, also da haben wir ja geglaubt, jetzt Koulibaly, das Monster mit Manu Lars, das ist das fehlende Puzzleteil, und dann tschack, gibt's da aber mal ordentlich auf die Mütze.
Ja.
Das ist für mich auch tatsächlich hinten fui, vorne hui. Also im ersten Spieltag, ich war absolut begeistert von Insigne, Mertens und Chalichon dann auch, und ich mir dann gedacht, Alter, die haben Lozano dann auch noch bald, was geht hier ab? Dann
können
sie Willig auch noch bringen mit dem Brecher vorne, mit knallhart, also die haben wirklich die Offensive, also ich bin da verliebt in die Offensive von der Apple, muss ich sagen. Ruiz, der auf der 10 spielen kann, Wahnsinn. Also ein Augenschmaus.
Ja.
Und dann spielen die da aber hinten so fahrlässig rum, also Defensive instabil wie ein Baum, ein Wald, der gerade umgeholzt wird. Also das Manolas, aber es ist der erste und der zweite Spieltag. Also ich will da nicht, das ist Stand jetzt einfach, funktioniert die Kombination mit Koulibaly und Manolas noch nicht gut. Haben da einfach viel zu viele Gegentreffer erhalten. Nach vorne hin gefallen mir sie sehr, sehr gut. Auch spielerisch haben sie mir im Spiel gegen Juve, auch wenn Juve für mich da immer einen Schritt schneller war, immer spritziger war, immer aggressiver war, aber haben sie sich immer versucht, trotzdem spielerisch sich zu lösen, spielerische Akzente zu finden, immer wieder schnelle Ballstaffetten, und haben dann trotzdem versucht, ihr Spiel durchzuspielen, und dann sind dann auch durch ihre Stärken dann, obwohl es dann auch 2 Standards dabei waren, zu Treffern wiedergekommen. Also Neapel hat da schon eine klare Linie, wie sie das Ganze durchspielen wollen, aber sie müssen es halt einfach defensiv stabilisieren, sonst können sie da Juve nicht gefährlich werden heuer. Wie siehst du Neapel die ersten 2 Spieltage?
Ja, also ich auch ähnlich wie du, offensiv war das wieder sehr beeindruckend. Ich meine, klar, sie haben 7 Tore kassiert, aber auch 7 Tore gemacht. Musst du auch erstmal machen in 2 Spielen, und das gegen 2 Gegner, die schon, sag ich mal, personell ordentlich aufgestellt sind. Juve brauchen wir nicht drüber zu reden. Florenz hat sich beeindruckend verstärkt in der Sommerpause, und ich habe mir das schon gedacht, dass das eine schwierige Partie wird, auch wenn man einen Montella auf der Bank hat.
Man stand ja schon in der Kritik diese Woche.
Ja, ja.
Im Gespräch Gattuso soll übernehmen.
Ja, der macht nicht lang. 6, ich gebe dem 6 Spieltage, da ist der weg vom Fenster.
Ja,
aber das war mir schon klar, dass das schwierige Spiele werden für Neapel, aber ich war echt überrascht, ne? Manolas, Koulibaly in der Endverteidigung, habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt erstmal dicht, aber man muss sagen, die Abwehr hat sich ja schon etwas geändert, weil Di Lorenzo ist als Rechtsverteidiger ebenfalls in die Viererabwehrkette gerutscht. Dann hast du im ersten Spiel einen Goulam aufgestellt gehabt, gegen Juve stand er von Anfang an im Kader, nicht im Kader, sondern Stammelf, und der war halt auch ewig verletzt, ne? Ja, so, klar. Mario Rui hat gegen Florenz erstmal verteidigt, ne? Da hast du da schon mal eine Umstellung gehabt. Die einzige Konstante war eigentlich jetzt Koulibaly, und im Gegensatz zur letzten Saison war es Koulibaly, jetzt hast du mit Manolas, Di Lorenzo und Goulam, der nach einer langen Verletzung zurückkam, halt, sag ich mal, 3 Neuzugänge in der Viererabwehrkette, und dass sich das dann nochmal einspielen muss, dass die Automatismen da wieder greifen müssen, finde ich logisch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so die Blöße geben. Und Alex Meret, der Tormann, fand ich, hat auch nicht gerade eine gute Figur gemacht. Also man kann es nicht nur jetzt der Abwehr in die Schuhe schieben. Ich fand auch, der Tormann hat keine gute Figur gemacht. Und ich denke, auch das benötigt noch mal ein paar Wochen, bis sie sich da eingespielt haben. Weil Ancelotti eigentlich schon jemand ist, der auf eine gute Balance im Team achtet. Und hat mich schon sehr gewundert, dass sie da wirklich 7 Buden kassiert haben in 2 Spielen. Das war so nicht absehbar.
Absolut nicht, denn personell aufgestellt, die Innenverteidigung gefällt mir ja sehr, sehr gut. Also
Ja.
eben wie die vier angesprochenen.
Ja.
Das wird, wenn das, ich will immer so Prognosen eigentlich erst so ab dem 10. Spieltag abgeben, wenn man
Ja.
dann mal ein bisschen eingespielt ist, dann hat man mal gute Gegner, mal schwache Gegner, auswärts
Ja.
zu Hause. Und dann kann man auch wirklich sehen, funktioniert die Viererkette, schaffen sie es, defensive Stabilität zu bilden
Ja.
oder ja, zieht es sich so ein wenig durch die Saison hindurch. Ich denke, bei Neapel kann man da noch nicht zu viel darauf eingehen. Das waren jetzt unsere ersten Eindrücke einfach. Und da meine ersten Eindrücke möchte ich dann natürlich auch zu Juventus preisgeben im ersten Spiel, was, wie wir schon oft gesagt haben, wie ist da dein Spruch, das Pferd springt nur so hoch, es springen muss oder so.
Ja,
Ja,
richtig,
genau.
genau.
Das war so das Motto von Juventus im ersten Spiel. Und im zweiten, ich muss es ehrlich sagen, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht allzu böse, aber ich war verliebt in die Spielweise von Juventus. Denn ich habe mir
Ja,
gedacht,
ja,
jetzt ist es soweit. Sie
ja.
spielen dann jetzt gegen den großen Herausforderer Neapel, die kommen dahin. Und ich habe mir gedacht, Alter, mir geht gleich einer ab. Also was ist
Ja.
mit Juventus los?
Ja.
Das Spiel sieht jetzt so knapp aus mit 4 zu 3, auch mit dem Tor in der Nachspielzeit. Also für mich hat Juventus Neapel 80 Minuten penetriert, also
Ja.
mit kleineren Unterbrechungen, aber das war ja unfassbare Marktdemonstration. Ich habe
Ja.
auch mit dem Christoph Mick, mit unseren Inter-Experten da geschrieben in dem Spiel und er hat gesagt, Alter, nach 60 Minuten kurz vorm 3-1 hat er mir gesagt, eigentlich können wir Juventus zum Meistertitel gratulieren. Also er will nicht zu viel wegnehmen, aber
Ja.
dieses Spiel, das ist ja unfassbar. Dieser Higuain funktioniert jetzt auch wieder bei Juventus und macht dann unfassbar geiles Tor. Douglas Costa für mich funktioniert ja unfassbar gut rechts vorne. Dann die Kombination mit Cristiano Ronaldo, sie haben es geschafft, dann dass Dybala doch noch bleibt. Das ist auch, ja, der Kader ist unbeschreiblich stark von Juventus und eigentlich war es nur die Verletzung von Chiellini, dass es da nochmal spannend geworden ist für mich. Muss ich auch De Ligt natürlich in Schutz nehmen. Er ist jetzt neu in die Liga gekommen, eine Menge Erwartungen und da können die Abläufe mit Bonucci überhaupt noch nicht funktionieren. Es war dann auch sehr, sehr spontan, dass er dann reinrutschen muss durch die Verletzung. Hat dann auch nicht unbedingt damit gerechnet, hat vielleicht auch im Training, wird natürlich auch immer mehr Bonucci und Chiellini trainiert, vermutlich. Ja, war da für mich die Schwachstelle. Auch Bonucci defensiv natürlich, aber da wissen wir es eh eher, dass das dann Ganze dann am Chiellini hängen bleibt und wenn man was bekritteln möchte, dann natürlich auch von Juventus die Defensive, dass sie noch 3 Tore gefangen haben. Aber für mich war das aus einem Guss. Also Sarri hat auch gesagt, er möchte, dass Pjanic in jedem Spiel 150 Ballkontakte, dass er hat. Im ersten Spiel, glaube ich, hat er dann schon fast 100. Im zweiten, ja, Pjanic gefällt mir da auch richtig gut in dem Spielsystem von Sarri. Sie haben da so viele Leute auch im Mittelfeld. Diesmal wieder mit Matuidi und Khedira. Dann können Ramsey rein, Rabiot rein. Emre Can ist nicht mal im Champions League Kader. Also was soll ich da anfangen? Bentancur. Also Juventus ist eine Macht. Und ich war beeindruckt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also Juventus für mich das Nonplusultra der Serie A und hat es für mich auch da im zweiten Spieltag vor allem wieder bestätigt. Wie hast deine Einschätzung, Sascha, zu Juve, da ich so euphorisch bin, vielleicht willst du die Bremse treten.
Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich brauche eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Einzige, was man sagen kann, ist, ich glaube, wenn Juve nicht schon 3-0 am Führen gewesen wäre, dann, also du hast gemerkt, die haben mit dem Spiel abgeschlossen und dann kam Neapel halt erst, ne? Also ich glaube, wenn die weiter so fokussiert gewesen wäre, dann wäre da auch nicht viel angebrannt. Also von daher war auf jeden Fall eine Machtdemonstration und dafür, dass Sarri so kurz erst da ist, überragend. Also ich habe schon Angst, was ein paar Wochen abgeht, wenn das System noch mehr greift und der dann noch anwesend ist.
Ja.
Ja, dann ist Feierabend, ne? Würde ich
Ja,
mal sagen.
dann ist Feierabend tatsächlich.
Ja.
Bevor wir in die Werbeunterbrechung starten, noch mit einer positiven Nachricht für uns italienische Fußballfans. Die Squadra Azzurra hat soeben mit 3 zu 1 gewonnen durch einen Doppelpack von Belotti und von Pellegrini, ein Tor mit 3 zu 1. Ja. Dann würde ich sagen, ihr dürft eure Gehirnwindungen etwas durchlüften und wir gehen in die Pause und hören uns in wenigen Minuten wieder bei meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit den Nerazzurri, René.
Ja, richtig. Und da wir uns natürlich beide im Urlaub befunden haben, konnten wir natürlich auch nicht jedes Spiel über 90 Minuten sehen. Und so litt zum Beispiel unter anderem ein wenig das Spiel gegen Lecce. Mhm. Und da haben wir natürlich clevererweise dann natürlich auch die passenden Partner, die uns dann ab und an dann mit ihrer Expertise unterstützen. Und unter anderem haben wir da auch eine neue Kooperation gefunden, und zwar eine ganz tolle Instagram-Seite Intercheur. Sie selbst sehen sich auch nicht nur als Instagram-Seite, sondern auch als Journalisten und haben zum Beispiel schon eine Randnotiz 3 Wochen bevor Lukaku dann im Endeffekt zu Inter gewechselt ist, den Transfer dann vorher auch schon als vollzogen gemeldet. Und da haben wir diese Leute dann befragt, ob sie uns ein bisschen bei der Spieltaganalyse ihre Einschätzung geben können. Und sie haben das dann sehr gerne gemacht und haben dann beschrieben, dass halt insgesamt, dass sich das genau in die richtige Richtung eigentlich bewegt, wie schon auch schon in den Testspielen, dass Inter defensiv sehr, sehr stark ist. Selbst wo jetzt De Frey und Coutinho nicht spielen konnten, man muss sich mal vorstellen, da lief jetzt Ranocchi rum in der Zentrale und dann Brose dann noch zusätzlich zu Skriniar. Und da konnte es schon verstanden, defensive Stabilität zu geben. Ja, außerdem setzt man jetzt vermehrt auf Konter und auf vertikales Passspiel, was ihnen sehr, sehr gut gefällt. Der aktuelle Schwachpunkt, meinen Sie, ist aktuell das Umschaltspiel. Und wenn sie gegen Mannschaften spielen, die technisch stark sind, dann erkennen diese die Defizite in der Rückwärtsbewegung und bekommen dann Schwierigkeiten, wenn die Mannschaft mit simplen Pässen dann in die Schnittstellen reinkommt. Und natürlich ist es auch geschuldet, dass mit Godin und De Frey natürlich auch die Stars in der Innenverteidigung ein bisschen fehlen. Da fehlt ja schlichtweg auch die Abstimmung vielleicht auch noch. Conte ist auch noch nicht so lange da, haben auch vorher schon angesprochen bei Trainern wie Fonseca oder Giampaolo, dass sich die ganze Sache natürlich einstimmen muss erst, aber das sind Dinge, die schnell behoben werden kann. Also für mich war es jetzt so, 4-0 gegen Lecce, die Spiel an sich war natürlich beeindruckend. Mhm. Was man auch sagen muss, Lecce ist für mich vermutlich die schwächste Mannschaft der Serie A, hat jetzt auch zu Hause gegen Hellas Verona sogar mit 1-0 verloren und hat dort auch desaströs gespielt. Ja. Sie haben gegen Inter für mich, was ich mitbekommen habe, so blind nach vorne gespielt, haben dann zwar versucht, ihr Spiel durchzuziehen, aber mit komplett vollkommen offenem Visier. Das ist natürlich tödlich gegen eine Mannschaft, die defensiv kompakt steht und dann gutes Umschaltspiel besitzt wie Inter. Also von dem her das erste Spiel sehr, sehr stark, aber gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner. Dann gegen Cagliari, einen Gegner erwischt, der eigentlich gut einzuschätzen gewesen wäre auf der Papierform, aber natürlich... Ja. Das hat es ein bisschen den Schein gedrückt, dass die Mannschaft dann wiederum im ersten Spieltag gegen Brescia zu Hause verloren gehabt hat. Also die müssen sie natürlich auch erst finden und gegen diese Mannschaft hatte Inter dann schon deutlich mehr Probleme. Und ja, also ich denke, es wird abzuwarten sein, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Inter macht es auf den ersten Eindruck einen sehr, sehr guten, auf mich jetzt defensiv stark, vorne gute Leute, haben auch gut eingekauft, wir werden auf den Transfermarkt noch genauer eingehen. Conte versteht es da, die Mannschaft zu motivieren, wie wir es im Trainerspezial schon gehabt haben. Da haben wir ganz genau Conte unter die Lupe genommen, wenn er das einfach schafft, das in die Köpfe der Spieler zu kommen und dieses Gefühl zu vermitteln, wir gegen alle, dann kann Inter vielleicht auch was Großes erreichen. Ja, Sascha, wie hast du Inter gesehen und wie schätzt du sie ein?
Also ich finde, die Jungs von Inter-Jer, die haben das, also Inter-Germany, ja, sprechen wir es ja aus, weil dieses Inter-Jer, das irritiert mich und ich denke, es ist mal auf Germany bezogen, ne? Aber bei Instagram muss man sich ja da abkürzen. Ich finde, die Jungs von Inter-Germany, die haben das sehr gut beschrieben. Die Probleme im Umschaltspiel sind mir auch aufgefallen, vor allem gegen Lecce, weil Lecce hatte da einen Zehner. Der hat zum Beispiel in einer Situation hat er drei oder vier Leute ausgetribbelt von denen und wäre das irgendeine Top-Mannschaft gewesen, dann hätte es auf jeden Fall geklingelt. Ne? Also die haben es dann am Ende noch schlecht zu Ende gespielt, aber hin und wieder haben die sehr gute Nadelstiche gesetzt und ich schätze Lecce eigentlich auch sehr schwach ein die Saison. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass denen das gelungen ist gegen die Truppe von Conte. Aber trotz alledem, ne, wir sind am Anfang der Saison, klar, dass da noch nicht alles klappen kann. Personell ist man sogar gegen Cagliari mit einem Ranocchia aufgelaufen. Das sollte man auch berücksichtigen. Ja.
Gegen Lecce auch schon.
Ja, gegen Lecce auch.
Ranocchia ist Contes Mann. Das war ja auch schon bei Juventus so. Da hast du immer gedacht, alter Ranocchia, die Giraffe. Was macht der im Kader von Inter Mailand? Aber immer, Conte will Ranocchia zu Juve holen. Und dann hast du immer gedacht, alter, was will der Conte? Wahrscheinlich spielt Ranocchia sogar, wenn De Vrij und Coutinho fit sind. Also da muss er dann Skriniar auf die Bank.
Ja, ist also Ranocchia scheint der Borini von Inter zu sein, ne? So, er findet trotzdem immer wieder so seine Liebhaber und ja, er hat zumindest dazu beigetragen, dass Inter beide Spiele gewonnen hat und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob Inter letzte Saison so ein Spiel wie in Cagliari gewonnen hätte, weil da kommt wieder so diese Sieger, genau, da kommt diese Siegermentalität, von der auch Sensi im Interview gesprochen hat, dass Conte ihnen diese Mentalität eingehaucht hat. Das siehst du, da ist trotz alledem dieses Selbstverständnis, dass man die drei Punkte mit nach Hause holt und das in so einem schweren Spiel gegen so eine starke Mannschaft, die ja wirklich mit einem Nahitan Nandes, mit einem Nainggolan, mit Marco Rock, der auch ein sehr vielversprechendes Talent ist, oder Luca Pellegrini, Alter, ja. Das ist eine gute Mannschaft, da kannst du sagen, was du Kalieri, willst.
Absolut, absolut.
Ja, und die haben, du weißt, wie heimstark die auch sind. Also, ja, klar, die haben
0 Punkte aus 2 Spielen.
Ja, gut, ist jetzt, sind jetzt schlecht. Sag mal so, ich glaube, die Brescia haben sie unterschätzt, ja? So, gegen Inter sind sie schon eher so an ihr Leistungsvermögen rangekommen, aber generell ist es schwer, die Sarden zu Hause zu schlagen und,
was man sagen muss und was mich getroffen hat, weil ich einfach Pavoletti extrem mag und der fehlt natürlich dem Puzzleteil Cagliari extrem. Schwere, schwere Verletzung von Pavoletti. 7 Monate wird er ausfallen.
Ja, und das traurig.
Pavoletti wäre natürlich vorher nochmal auch eine andere Wucht da gewesen. Also das ist so eine Randnotiz. Also schade um Pavoletti auf jeden Fall.
Ja. Aber, weißt du, der Cherry, der ist ja eigentlich auch ein vielversprechendes Talent. Ich hoffe, dass der jetzt da vielleicht ein bisschen in die Bresche springt und vielleicht den nächsten Schritt macht oder so, ne? Aber wenn du mal siehst, die haben ja auch noch einen Giovanni Simeone auf der Bank.
Ja, aber der war voriges Jahr.
Boah, ich weiß, aber vergessen wir nicht, was der davor, vorletzte Saison getrieben hat. Also ich will den noch nicht ganz
Nein, ich auch nicht. Aber es war ein Desaster voriges Jahr.
Ja, aber schauen wir mal. Also ich finde trotz alledem, es war eine Leistung von Inter, dass sie 3 Punkte aus Sardinien entführt haben. Und
absolut.
Ich glaube, ich will jetzt keine Prognose machen, aber sagen wir so, die ersten 2 Spiele waren vielversprechend, sagen wir es
genau, weil die Prognose machen wir dann später, das heißt im nächsten Podcast. Also bitte zügle deine Worte.
Ja, ich muss mich die ganze Zeit konzentrieren, nicht wieder in diese Prognose abzuschweifen, aber bisher geht's.
Ja, du kannst ja die Fans schon ein bisschen nass machen auf den nächsten Podcast.
Ja, genau, das leicht angenässt sind sie ja.
Unsere Partner von Inter-Jür haben wir dann auch noch nach ihrer Meinung gefragt zu den Top-3-Spielern bislang von Inter Mailand und zu ihren Flops. Vielleicht, Sascha, startest du da mal mit den Top-3 und ich mache dann die Flop-3.
Genau, also beim ersten Mann von den Top-3 meinte Inter Germany, dass auf jeden Fall Sensi zu erwähnen ist, was ich ähnlich sehe. Sensi halt, für Inter Germany die größte Überraschung. Ne? Für mich selbst weniger. Ich habe schon erwartet, dass der gerade unter Conte mit seiner Spielweise eine sehr, ja, eigentlich adäquat für dessen System ist, ne? Er spielt da so ein bisschen den Giaccherini-Part, den er in der Nationalmannschaft gespielt hat, mit seiner Ballsicherheit, ne? Er ist ja extrem ballsicher, hat eine herausragende Technik und ja, ich finde auch so, zeigt sich recht torgefährlich, ne? Was auch Inter Germany zum Besten gegeben hat. Und ja, also die Freunde von uns sagen, dass Sensi auf jeden Fall einen Stammplatz sicher hat und ich denke mal, dass wir beide das ähnlich sehen mit Sensi. Ne? Dann die andere, einer, ich laber mir einen zusammen, der zweite Name in den Top 3, Brozovic wurde da genannt von Ihnen, ne? Ja. Weil er auch wie in der Vorsaison wieder mal zu den Säulen des Teams gehört, ein unheimlich läuferisches Pensum absolviert und runterspult und ja, ist halt einfach omnipräsent auch und mit seiner Konstanz extrem wertvoll für das Spiel und dem Ganzen kann ich mich auch nur anschließen, vor allem er ist halt so die ordnende Hand und hat jetzt mit Sensi noch so seinen Adjutanten, würde ich sagen, der ihn da unterstützt, ne? Wie siehst du das, Brozovic?
Brozovic für mich, also auch in der Vorsaison, für mich Brozovic einer der stärksten Sechser der gesamten Liga. Ja. Und er zeigt jetzt auch wieder unter Conte, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Voriges Jahr auch noch ein bisschen Troubles dann ab und an mit der Wander und ja. Dieses Jahr sind ja die Probleme auch gelöst, da werden wir vielleicht auch später noch drauf eingehen. Ja, für mich Brozovic, der überragende Mann. Also auch laut Who Scored mit der Doppelwertung aktuell, Brozovic sehr, sehr stark im Passspiel, strahlt da unheimliche Ruhe für mich aus. Ja. Bin da bei Ihnen. Sensi und Brozovic auf jeden Fall. Nummer 3?
Nummer 3, Romelu.
Lukaku!
Eindeutig, ne? Hat laut Inter Germany Icardi sportlich gesehen mehr als ersetzt, ne? Weil Lukaku halt nicht nur torgefährlich ist, sondern auch wesentlich mehr ackert auf dem Spielfeld, ne? Und das ist natürlich auch in im Spielsystem Contes sehr, sehr wichtig, ne? Das hätten wir von Icardi nicht gesehen. Und ja, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Also Lukaku auf jeden Fall nicht nur aufgrund seiner 2 Tore extrem wertvoll, er ist halt auch sehr ballsicher, er ist er bringt eine physische Wucht mit wie kaum ein anderer in der Serie A.
Ja, da gibt's ein Bild, da läuft immer ein letzter Spieler nach, der wimmelt ihn ab, so wie wenn er so die Mücke abschult.
Mit dem Mittelfinger diese Mücke wegfletscht.
Wahnsinn. Ja. Das ist ja ein Gerät, da hieß es ja immer, Lukaku ist so fett wie Higuain. Dann gab es da Bilder im Training und aus der Dusche, da glaubst du, der Tyson oder Holyfield kommt aus der Brause raus, der könnte ein Schwergewichtsboxer sein, also das ist ein Henker. Ich freue mich schon auf das Spiel gegen Neapel, das wäre wie Tyson gegen Holyfield, also die zwei schwarzen Bestien da gegeneinander, also da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, ich auch, absolut. Ja, und dann ging es zu den Flop 3. Und also in Anführungszeichen sagen wir das Ganze mal, ne? Weil bei den ersten 2 Pflichtspielen ist es halt schon sehr früh, da jetzt so eine Prognose zu bilden. Aber klar, man hat sich halt auf Lazaro festgelegt, nicht weil er jetzt irgendwie schlecht oder so war. Er konnte sich halt kaum präsentieren, weil er halt verletzt ist. Und wird es jetzt natürlich auch sehr schwer haben, weil Candreva natürlich auch seine eigene Renaissance nochmal unter Conte erlebt, wie wir beide da auch feststellen konnten. Er hat ja überragend gespielt gegen Lecce. Was hat er da?
Habe ich schon gelesen, der neue Mike Conn ist hier.
Der neue Mike Conn sogar.
Die Lobeshymnen gehen ja da schnell los. Ja, ich denke, vor allem bei Lazaro müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Lieber Max, sag mir auch, wenn du zuhörst, ja, wir glauben an Lazaro. Sein Berater ist das für diejenigen, die es nicht wissen. Wir hatten ihn ja im Podcast zu Gast und das ist wirklich einfach nur seiner Verletzung geschuldet. Und wir über die Zukunft denkt aber auch Inter Germany, dass Lazaro dann im Endeffekt vielleicht schon im Laufe der Saison dann Candreva den Stammplatz streitig machen kann.
Ja. Genau. Dann wurde halt neben Lazaro noch Esposito als Flop deklariert, wobei man ihn jetzt nicht direkt als Flop bezeichnen könnte. Allerdings angesichts der Konkurrenz, die er jetzt hat mit einem Sanchez, dann hast du noch einen Lautaro Martinez, du hast theoretisch auch noch einen Politano, der den hängenden Part neben Lukaku spielen kann. Mhm. Da ist er halt nur noch die Nummer 4 und daher wird er wahrscheinlich nicht sehr, also nicht auf viel Einsatzzeit kommen. Genau. Und ja, man sollte wirklich vorsichtig mit der Bezeichnung Flop sein, deswegen fand ich es gut, dass sie das nochmal relativiert haben, weil ich selber fand auch Esposito hat in der Vorbereitung einige gute Ansätze gezeigt, hat für sein junges Alter gezeigt, wie viel Potenzial er vor allem hat, ja. Mhm. Also ich kann mich da an so einen Hackepass in die Gasse erinnern, wo ich gedacht habe, wer hat diesen Ball gespielt, ne? Das war überragend gewesen beim International Champions Cup. Und die Zukunft gehört ihm, aber im aktuellen Inter-Team ja, wird er auf jeden Fall nicht über die Rolle des Perspektivspielers hinauskommen. Oder absolut. Wie siehst du es?
Ja, ich sehe es ähnlich. Es sind einfach zu viele gute Leute im Kader. Und ja, den dritten, den sie dann erwähnen, der ist eigentlich dann dem System zum Opfer gefallen. Dann mit Politano voriges Jahr absoluter Publikumsliebling, konstant starke Leistung. Und ja, im 3-5-2 wird es natürlich für ihn auch eng. Ich meine, er kann dann immer wieder frischen Wind dann natürlich reinbringen als Backup. Aber ja, er wird halt da weniger Einsatzzeit bekommen als im Vorjahr. Sie sehen so, ich sehe es auch so. Für mich ist es ein bisschen so, dass Conte halt dann ab und an auch die Möglichkeit hat, mit dem Politano im Kader und auch mit dem Sanchez, dass er von 3-5-2 auch während des Spiels oder vielleicht auch in einem anderen Spiel, wenn er merkt, es funktioniert nicht, auf ein 3-4-3 umstellen kann. Er hat dann die Option, weil der Kader halt auch stark ist und das dann auch hergibt. Also für mich wird auch Politano zu seiner Einsatzzeit kommen, aber Stammspieler wird er halt nicht. Ich persönlich habe mir von Barella zu Beginn ein bisschen mehr erwartet. Er gibt da aktuell nur den Backup für Vecino, von dem ich jetzt nicht unbedingt so viel halte. Er spielt da über seine 20, 25 Minuten, hofft da, dass Barella bald den Stammplatz erarbeiten kann. Das wäre also ganz, ganz wichtig, vor allem auch für die Squadra, dass Barella spielen kann und dass er dann seine Zeit bekommt. Ich denke auch, es wird so sein, aber habe eigentlich schon geglaubt, dass er früher reinrutscht. Also, ja, so meine Einschätzung, ich denke, zu Inter haben wir jetzt auch ziemlich viel gelabert und vermutlich sogar am meisten. Ansonsten, Sascha, glaube ich, haben wir jetzt alles soweit durch vom ersten und vom zweiten Spieltag.
Ja.
Unsere Spieltaganalyse ist somit zu Ende. Yes. Und unsere Follower, ja, die dürfen sich schon wieder freuen, denn wir haben es ja gesagt, was wir versprechen, das halten wir dann auch. Es gibt Freitag einen Podcast, ja, und der nächste folgt bestimmt und das Ganze wird dann schon in wenigen Tagen wieder sein. Ja, und zwar werden wir das Montag, Dienstag dann rausknallen für euch und ihr wisst ja hoffentlich, wo ihr uns überall abonnieren könnt, wo ihr uns folgen könnt, auf iTunes, auf Pocket Casts, auf RSS, auf Castro, auf Overcast, auf iCatcher, auf 90plus.de, auf OneFootball teilweise. Also abonniert uns auf Audio Now. Verpasst keine Podcasts. Also unbedingt da uns auf diversen Kanälen, wie ihr euch wollt, je nachdem, ob ihr iPhone habt oder Android. Sucht euch da das Passende aus. Ihr könnt auf unsere Instagram-Seite gehen. Da hat man das mal bei einem Beitrag drinnen. Das habe ich mal geteilt, wo man uns überall abonnieren kann. Jo. Ich würde sagen, wir bedanken uns noch bei unseren Partnern. Ja, Intercheer haben wir schon angesprochen, vielen, vielen Dank. Instagram, dann Facebook-Seite, ja, das wird dann das nächste Mal dann der Björn auch zu hören sein von Inter, von Nero Zürich Germany, Facebook-Seite und Forza Inter, eine Inter-Gruppe. Dann natürlich Juventus Club BUC Vienna mit René Fandner, 90plus.de, unser absoluter Premium-Partner, Serie A aktuell, Milan Total und Milan Total TV, Italian Football, Deutsch und Forza, Milan Compact, die auch wieder zurück sind auf Facebook und Serie aktuell habe ich schon erwähnt. One Football, wir haben so viele Kooperationspartner, ich weiß schon gar nicht, wo ich aufhören soll. Vielen, vielen Dank euch allen, folgt unseren Partnern, die geben sich eine Menge Mühe, die geben immer richtig, richtig Gas und wenn ihr Informationen zu den einzelnen Clubs dann braucht, dann folgt diesen Seiten. Wir sind auch wie immer wieder auf der Suche nach neuen Partnern, also könnt ihr uns gerne anschreiben und Kontakt aufnehmen, sonst dann würde ich sagen, du deine Schlussworte und dann beenden wir das Ding jetzt.
Genau. Liebe Tifosi, ihr habt es geschafft, wir sind durch, soweit, körperlich wie geistig.
Ja.
Und daher würde ich sagen, hört ihr uns dann bei der Saisonprognose wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima. Bis dann. Ciao. Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.